Aufgedeckt. Nachrichten und Tipps für Konsumenten. Informationen aus der Arbeitswelt.
Mit Hubert Egger.
Beschwerden vom Kopfschmerz bis zum Schwindel sind manchmal ein Fall für die Medizinmeteorologie, mit der sich auch immer mehr Ärzte professionell beschäftigen. Wetterfühligkeit ist das heutige Thema in Aufgedeckt auf Radio Orange. Das ganze Jahr über können Menschen davon betroffen sein. Mein heutiger Studiogast ist Magister Rainer Schultheiß, Meteorologe, Journalist und Buchautor. Die Erstellung von Wetterberichten im Radio ist Teil deiner täglichen Arbeit, Rainer. Wie kommt es denn nun zu dieser Wetterfühligkeit, von der immer mehr Menschen berichten?
Bei uns in unseren Breitengraden ist es ja so, dass wir oft einen Wechsel an Wetterlagen haben. Also wenn ich an gestern erinnern darf, da ist im Laufe des Tages eine Kaltfront hereingezogen, hat uns ziemlich kräftigen Regen gebracht am Nachmittag. Durchaus typisch in diesen gemäßigten Breiten um den 50. Breitengrad herum. Und normalerweise ist der Körper ganz gut drauf eingestellt. Es gibt aber eine gewisse Menschengruppe, die da Probleme hat, die Probleme haben, diese Wetterlagen auch richtig sozusagen aufzunehmen, wo autonome Regelsysteme überfordert sind. Und es ist etwa ein Drittel, man sagt etwa ein Drittel der Menschen in unseren Breiten hat dieses Problem, das nicht wirklich zu übernehmen, und die gelten dann als wetterfühlig.
Interessanterweise ist das ein Thema, wo sich Menschen nicht immer ganz ernst genommen fühlen, wenn sie von körperlichen Veränderungen berichten, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Wetter stehen. Mittlerweile ist das Thema aber auch in der Meteorologie definitiv Absolut. Anerkannt und man weiß, es gibt da einen wissenschaftlichen
Absolut.
Zusammenhang.
Also es gibt, wenn ich zum Beispiel an den Deutschen Wetterdienst denke, sogar eigene Abteilungen für Medizin, Meteorologie, die heißt dann so, diese Abteilung, die sich damit beschäftigt, Zusammenhänge eben zwischen bestimmten Wetterlagen und gewissen Formenkreisen in der Medizin zu stellen. Und letztendlich kann man, so wie man eben Wetterprognosen erstellt, auch diese medizin-meteorologischen Prognosen erstellen.
Gibt es in Österreich bestimmte Orte, an denen dieses Thema Wetterfühligkeit eine besondere Rolle spielt?
Also grundsätzlich einmal sind wir in den gemäßigten Breiten drinnen. Das heißt, wir haben diesen starken Wechsel an verschiedenen Wetterlagen, Hochs und Tiefs, Warmfronten und Kaltfronten. Wir kennen zum Beispiel das Genua- oder Italien-Tief. Und das bedingt grundsätzlich einmal, dass wir eher in eine Zone geraten, wo man bald einmal wetterfühlig wird. Mhm. Aber innerhalb von Österreich, dadurch, dass wir sozusagen von der Orographie bedingt sehr viele Höhenstufen haben, gibt es noch einmal große Unterschiede. Und in der Medizinmeteorologie unterscheidet man da drei verschiedene Zonen. Mhm. Die Belastungszone oder das Belastungsklima ist das Klima hier in der Stadt zum Beispiel, wo wir relativ schlecht Möglichkeiten haben, die Wetterreize abzufedern.
Wetterreize abfedern. Das bedeutet irgendwie, dass der Mensch mit seinem Regelsystem nur schwer in der Lage ist, diese Unterschiede auszugleichen.
Das liegt also daran, dass zum Beispiel im Sommer, wenn wir in einer Hitzewelle drinnen sind, sich der Körper nicht regenerieren kann, es nie wirklich abkühlt in der Nacht. Neben diesem Belastungsklima gibt es dann noch ein Schonklima. Das klingt schon mal positiv, Schonklima, das ist auch positiv. Mhm. In Mittelgebirgslagen, so etwa ab 500 bis 700 Meter Höhe, wo es für den Körper leichter ist, diese Wetterreize abzufedern. Und zum Schluss gibt es noch das Reizklima. Thomas Mann, Zauberberg zum Beispiel, das ist im Hochgebirge, dort, wo man bewusst dem Körper auch diesen Reizen aussetzt. Also diese drei Ebenen werden in der Medizinmeteorologie getroffen. Also wenn man so möchte, sind das die drei Klimazonen, die es in der Medizinmeteorologie gibt.
Du sprichst von Reizen, die es da auszugleichen gilt. Also kann man vorstellen, das sind physikalische Parameter in der Atmosphäre, die messbar sind und die auf den Menschen wirken, wie zum Beispiel die Temperatur oder der Luftdruck. Welche Parameter in der Atmosphäre sind es denn sonst noch, außer den beiden genannten, die jetzt unmittelbaren Einfluss ausüben auf den menschlichen Körper?
Also in der Medizinmeteorologie spricht man dann von der Biotropie des Wetters. Mhm. Je biotroper das Wetter ist, umso mehr kann es Einfluss nehmen, positiven wie auch negativen Einfluss auf den Menschen. Und du hast angesprochen, welche meteorologischen Größen können das sein? Naja, eigentlich fast alle, aber der Luftdruck spielt eine dominante Rolle, keine Frage. Natürlich alles, der ganze thermische Wirkungskomplex, also die Temperatur, aber auch die Einstrahlung, die Sonnenstrahlung, der Wind, die Luftfeuchtigkeit. Also eigentlich fast alle der meteorologischen Größen sind da ein Thema.
Häufig reden Betroffene auch über Strahlen, meiner Erfahrung nach. Habe ich schon öfters gehört. Das sind elektromagnetische Felder, Wellen, die uns umgeben, die immer irgendwie da sind. Gibt es nun tatsächlich die Wetterprozesse begleitende Strahlen, jetzt abseits der Sonnenstrahlen, die in irgendeiner Form auf den menschlichen Körper wirken, jetzt im besprochenen Sinne, und denen sich möglicherweise der Mensch auch entziehen kann? zum Beispiel durch eine Abschirmung in Form eines Kleidungsstückes, das eine sensible Körperstelle bedeckt.
Auf jeden Fall wird es das geben. Ich glaube, da ist die Wissenschaft noch sehr uneins, wie da die Auswirkungen sind. Aber keine Frage, spielen die auch eine große Rolle. Ich meine, wir hatten gestern ein Gewitter in der Stadt und ich finde das immer sensationell nach einem Gewitter, wie gut die Luft nachher ist, wie die Ionisierung eine andere ist. Und auch da sind sozusagen andere Felder im Spiel als vorher, bevor sich diese Blitzkanäle zum Beispiel bilden vor einem Gewitter. Das heißt, das spielt sicher eine Rolle, ist aber noch viel zu wenig erforscht. Allein aber auch schon dadurch, dass wir in der Meteorologie, in der klassischen Meteorologie in Vorhersage Schwierigkeiten haben, überhaupt ein Gewitter vorherzusagen, umso mehr ist es schwieriger, diese Begleitprozesse auch zu finden.
Interessanterweise sind ältere Menschen etwas mehr betroffen von der Wetterfühligkeit als jüngere oder auch Menschen, die in einem Krankenhaus waren und eine Operation hinter sich haben. Da habe ich jetzt eine Hörerin am Apparat, die in diesem Zusammenhang ihre Erfahrung mitteilen möchte. Bitte schön.
Lydia, hallo. Mir wurde vor 8 Jahren der Unterschenkel amputiert und seit damals habe ich krampfartige Schmerzen, bevor es schneit hauptsächlich. Ein Gewitter spüre ich ungefähr eine halbe Stunde vorher. Mal mehr, mal weniger heftig. Selten gar nicht. Wie gibt's das?
Ja, danke schön, Lydia. Wie gibt es das?
Ja, das ist einer dieser typischen Formenkreise, von denen man dann auch in der Medizinmeteorologie spricht, dass zum Beispiel Narbenschmerzen, generell auch zum Beispiel Arthrosebeschwerden im Zusammenhang stehen mit bestimmten Wetterlagen. Und vor allem sind das die Wetterlagen, wo eine ziemliche Dynamik im Spiel ist. Deswegen wäre es gestern bei der Lydia wahrscheinlich gewesen, dass sie das früher schon gemerkt hat, bevor eigentlich noch die Schlechtwetterfront gekommen ist, dass man schon Schmerzen empfindet. Da wird sozusagen schon vorzeitig, ist eigentlich wie eine Art kleines Prognose, die man selber stellen kann. Da tut sich jetzt was beim Wetter. Das hängt oft mit dem Luftdruck zusammen. Ein fallender Luftdruck vor einer Kaltfront zum Beispiel bedingt schon erste Beschwerdesymptome. Und das ist ein typischer Fall dafür, wo die Wetterfühligkeit im Spiel ist.
Also fallender Luftdruck, wie kann man sich das vorstellen? Der Luftdruck in der Tat in der Atmosphäre auf der Erdoberfläche, der wird niedriger, wirkt auch in gewisser Weise aus dem Körperinneren und diese Differenz, diese Druckdifferenz muss sich erst ausgleichen.
Die muss ausgeglichen werden, genau. So wie der Luftdruck ja auch in der Atmosphäre über den Wind ausgeglichen wird, ist es letztendlich auch im Körper so, dass diese Luftdruckschwankungen über das vegetative Nervensystem gespürt werden. Mhm. In Extrem ist zum Beispiel in den Alpen bei Föhnsituationen, also wer kennt das nicht, der schon mal in Innsbruck unterwegs war bei Föhn, der sich wie aufgezogen fühlt große Schwierigkeiten hat, eigentlich seine Sinne zu behalten. Das hängt mit diesen Luftdruckschwankungen im kleinen Raum zusammen, die auch wirklich messbar sind. Und da komme ich gleich zum Messen. Wir müssen ja versuchen, als Naturwissenschaftler die Dinge zu messen und was nicht messbar ist, messbar zu machen. Das ist also ein schöner Satz und das gilt für diese Disziplin umso mehr, weil es ja sehr viele subjektive Empfindungen auch gibt. Aber da fällt mir gerade ein, dass bei Föhnsituationen wirklich gemessen werden konnte in Innsbruck, nämlich an der Geburtsklinik, der Frauenklinik in Innsbruck, dass es geburtsauslösende Wirkung hat, der Föhn, dass es so um 10-15% mehr Spontangeburten gab aufgrund von Föhnsituationen 3-4 Tage danach, als wenn der Föhn nicht gewesen wäre.
Tatsächlich?
Ja.
Diesen Aspekt finde ich als Südtiroler in Innsbruck besonders interessant. Nun ist das Erstellen von Wetterberichten, Rainer, ja ein Teil deiner täglichen Arbeit. Und so viel zum Wetter mit Rainer Schultheiß, diesen Satz kennt man. Hinterkopf schwingt er immer ein bisschen mit, bei mir zumindest schon seit vielen Jahren. Nun, wenn du diese Wetterberichte schreibst, schwingt da im Hinterkopf so ein bisschen auch das Bio-Wetter mit und deine Intention, Menschen, die wetterfühlig sind, zu informieren und sie möglicherweise auch zu warnen vor bestimmten Entwicklungen.
Gut, dass du das ansprichst. Das schwingt auf jeden Fall mit. Und wir sind, wer uns genau zuhört, immer sehr vorsichtig in der Formulierung der Sprache für den Wetterbericht. Also wir vermeiden Begriffe wie zum Beispiel schön oder schlecht. Mhm. Ja, also wir sagen eigentlich nicht im Wetterbericht, heute wird's schön. Weil das ist ja Frage, was ist wohl schön? Ja,
auch ein verregnetes Wetter kann schön sein für jemand, der gerne im Regen spazieren geht.
Für die Spaßgesellschaft ist es schön, wenn es immer heiß ist und sonnig und warm und dass man draußen irgendwie viel machen kann. Für den Bauern ist es vielleicht nicht so schön und für so manch Wetterfühligen, der Herz-Kreislauf-Probleme hat, ist schön auch anders definiert als über 30 Grad und sonnig.
Schönes Wetter, schlechtes Wetter sind relative Begriffe, sind wir klar. Gibt es nun im Sinne der wetterfühligen Wetterlagen, die besonders günstig sind?
Es gibt zwar viele Wetterlagen, die belastend sind, keine Frage, aber man kann durchaus sagen, dass ja 2/3 der Wetterlagen positive Wetterlagen sind für den Organismus. 2/3 der Luft, die wir im Jahr in Wien haben, ist eigentlich gute Landluft.
Also doch relativ viel.
Und daher zu begünstigen. Also es ist oft besser, draußen zu sein, als sich drinnen aufzuhalten.
Wie kann ein Betroffener das gezielt bewusst für sich nutzen? Mit welchen Augen geht er die Natur, um beurteilen zu können, ob eine bevorstehende Wetterlage sich jetzt günstig oder ungünstig auf seine Wetterfühligkeit auswirkt?
Da muss man dazu sagen, wenn man sich auch die Geschichte ansieht, es gibt also Studien, die zeigen, dass die Wetterfühligkeit, die Menschen, die wetterfühlig sind, im Laufe der Dekaden immer mehr geworden sind. Und das hat damit zu tun, dass wir hauptsächlich im Innenraum drinnen sind und wenig in der Natur sind. Daher tut sich der Körper immer schwerer, sich auf die wechselnden Bedingungen des Wetters auch einzustellen. Allein schon deswegen macht es Sinn, schon von Beginn an eigentlich, sich dem Wetter zu stellen und in der Natur draußen zu sein. Das ist also, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt grundsätzlich. Weil ich vorher diese medizinmeteorologischen Klimazonen beschrieben habe, auch das macht natürlich Sinn, dass man sozusagen auch möglichst oft das Belastungsklima der Stadt ersetzt durch ein Schonklima oder gar ins Hochgebirge geht.
Ja, da fällt mir ein, dass früher eher mehr Menschen eine Kur zum Beispiel verschrieben bekommen haben, die sich von irgendwas erholen mussten. Da hat man oft gesagt, der Mensch, der braucht eine Luftveränderung zum Beispiel. Ist deiner Meinung nach dieser Aspekt heute eher verloren gegangen?
Heute vielleicht ein Relikt der alten Zeit, aber Sie wissen ja wohl auch, dass es immer noch in Österreich einige ausgewiesene Luftkurorte und heilklimatische Kurorte gibt. Die sind nicht einfach nur erfunden, sondern die werden auch von der Zentralanstalt für Meteorologie sozusagen ausgewiesen und die kriegen ein Prädikat. Nicht? Die müssen also gewisse Voraussetzungen noch haben, sowohl klimatologischer Art als auch infrastruktureller Art, dass sie diesen Titel bekommen. Und dort lässt es sich sozusagen vom Biowetter her besser leben als woanders.
Ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Der Experte, der Meteorologe geht natürlich mit ganz anderen Augen durch die Natur, kann die Winde beurteilen, kann die Wolkenbilder beurteilen und daraus ableiten, wie sich das Wetter entwickeln könnte. Wie macht das aber jetzt der Laie? Auf was schaut er denn da in erster Linie?
Ja, also ich glaube, die Sachen sind oft einfacher, als man denkt. Also wenn man jetzt sozusagen das Sommerhalbjahr nimmt, dann ist es wohl wirklich, sind es die extremen Belastungen im thermischen Wirkungskomplex. Also das ist ja wohl relativ eindeutig, dass wenn man im Hochsommer bei großer Hitze draußen ist, dass man vorsichtig sein muss, dass man sich da nicht übernimmt, dass man also auch auf seine Gesundheit achtet, ist zwar banal, aber ist immer noch etwas, ich bringe immer das schöne Beispiel, wenn man im mediterranen Raum, in Italien zum Beispiel unterwegs ist, in einer Stadt, in Rom zum Beispiel, wird es außer Touristen kaum jemanden geben, der quer durch einen Platz geht. Die meisten gehen immer einen schattischen Arkaden entlang, machen gerne diesen Umweg. Aber ich glaube, was du angesprochen hast, sind eher vielleicht diese Fälle bei der Wetteränderung. Welche Indikatoren gibt es? Da muss man sehr vorsichtig, also gibt es ja viele Bauernregeln, nicht? Die gelten. Also das ist relativ schwierig, gerade in der Stadt, wo man relativ wenig vom Himmelszelt auch sieht, da wirkliche Tipps zu geben. Aber dafür gibt es ja die Wetterprognose.
Haben die Bauernregel auch meteorologisch jetzt oder von einem Meteorologen Anerkennung? Also sie sind über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht entstanden und ist da was dran?
Da ist durchaus was dran. Es gibt eigene Publikationen, Bücher sogar darüber, über die wissenschaftliche Signifikanz von Bauernregeln. Sie sind vor allem dort für uns spannend, wo es über einen längeren Zeitraum hinausgeht. Das heißt, Witterungsregeln, die Jahr für Jahr wiederkommen, wie zum Beispiel die drei Eisheiligen im Mai, Mitte Mai, die Schafskälte im Juni oder der Siebenschläfertag, das sind überraschend immer wiederkehrende Phänomene, die sich, und das ist ja das Schöne eigentlich daran, auch an der Meteorologie, die sich wissenschaftlich nicht wirklich erklären können, warum die immer wiederkehren und mehr als 50% Genauigkeit haben. Das sind Bauernregeln, auf die wir mit einer gewissen Demut auch schauen als Meteorologen und Bedacht nehmen und auf die wir auch hinweisen, wenn es soweit ist.
Also es gibt tatsächlich Bauernregeln, die sich bestätigt finden, aber die sich auch der Meteorologe nicht erklären kann, warum es so ist. Hochinteressant. Ganz zum Schluss noch, also wir haben noch ein bisschen Zeit, aber die gefühlte Temperatur, du hast vorhin gesagt, unerträglich heiß. Mhm. Jetzt gibt es zwischen der gemessenen Temperatur und der gefühlten Temperatur einen Unterschied. dann können sich viele Menschen nicht erklären. Warum besteht denn da der Unterschied? Warum fühlt man was anders, was ist?
Also jetzt stellt sich zunächst einmal die Frage, wie wird eigentlich die Temperatur gemessen? Mhm. Wir sind ja da relativ genau in der Meteorologie. Das heißt, wir messen die Temperatur in 2 Meter Höhe in einer genormten englischen Wetterhütte, die ist weiß gestrichen, hat so Lamellen. Mhm. Da versuchen wir sozusagen möglichst die Einflüsse von außen zu minimieren, zum Beispiel die Strahlungseinflüsse. Das heißt, wir versuchen, die Temperatur im Schatten zu messen. Das ist aber nicht das, was wir, wenn es überall sonnig ist, empfinden wir das als Menschen nicht so. Deswegen hat man in der Medizinmeteorologie sich mal überlegt, was ist denn die Temperatur, die wir so empfinden? Und da hat man neben der Temperatur, der klassischen Temperatur, noch andere meteorologische Parameter dazugenommen. Dazu gehört eben die Strahlung, dazu gehört die Luftfeuchtigkeit und dazu gehört der Wind. Schon früher gab es, schon in den 50er, 60er Jahren, eine Größe, den sogenannten Wind Chill, der versucht, die Temperatur in Abhängigkeit vom Wind zu erfassen, also eine Windchill-Temperatur. Die ist aber sehr einseitig eigentlich nur gewesen. Der Schwüle-Index wäre eine zweite Größe gewesen, die sozusagen die Temperatur im Sommer im Zusammenhang mit der Luftfeuchtigkeit nimmt. Und eine integrierte Größe ist eben jetzt diese gefühlte Temperatur gewesen, eine Wohlfühltemperatur, wo man sich eben sozusagen als Normalsterblicher noch in einem angenehmen Bereich befindet. Und daher wurde diese gefühlte Temperatur eigentlich mit sehr klaren wissenschaftlichen Regeln definiert.
Die Wetterfühligkeit, ein hochinteressantes Thema, wohin sich Menschen wenden können, die mehr darüber wissen wollen. Darüber reden wir gleich. Thema Wetterfühligkeit, heute auf Radio Orange 94.0 in der Sendung aufgedeckt. Ein paar Minuten haben wir noch und abschließend wollen wir uns ein bisschen dem Thema widmen, wohin sich Menschen wenden. Ich selbst kenne einige Menschen, die immer wieder auch dieses Thema ansprechen, berichten darüber, dass sie wetterfühlig sind. Kann man vorstellen, dass es da jetzt gerade auch durch diese Sendung und das Gespräch mit dir Menschen gibt, die da vielleicht das eine oder das andere nachlesen oder nachfragen wollen. Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja. Zunächst einmal empfehle ich, wenn man die Zeitung liest zum Beispiel oder auch im Internet surft, einmal auf diesen Begriff des Biowetters wieder mehr Bezug zu nehmen. Ich habe immer das Gefühl, manchmal, wenn man die Zeitungen durchblättert, verschwindet diese Kolumne des Biowetters irgendwo neben der astrologischen Prognose. Das Biowetter ist nämlich, wie gesagt, wissenschaftlich fundiert. Da setzen sich Meteorologen mit Medizinern zusammen. Die Wetterlage wird sozusagen heraussetziert und mit einem medizinischen Formenkreis in Zusammenhang gebracht. Also das ist wirklich etwas sehr Sinnvolles und ich vergleiche das immer gerne mit einem Sportler, mit einem Fußballer. Oh. Wir sind ja gerade bei Fußball-WM. wenn du einen Ball an die Brust bekommst und du siehst ihn vorher nicht, tut dir das wohl viel mehr weh, als du machst das bewusst. Und ich sehe das ähnlich auch in der medizinmeteorologischen Prognose. Wenn man schon vorher weiß, was einen erwarten wird und weiß, aha, jetzt kommt für einen Rheumatiker zum Beispiel ungünstige Wetterlage auf einen zu, kann man sich in gewissem Sinn vielleicht schon darauf einstellen. Und deswegen macht schon diese Biowetterprognose absolut Sinn. Also zunächst einmal in vielen Zeitungen, aber eben auch im Internet findet man fundierte Biowetterprognosen für Österreich. Generell kann ich immer empfehlen, auch weil es da auch ein bisschen begleitende Informationen gibt, die Wetterseiten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, das ist der österreichische Wetterdienst, der älteste Wetterdienst der Welt übrigens, wo man auch eine Biowetterprognose findet. Und einen interessanten Link, den habe ich ja auch vor kurzem erst entdeckt, zu einer Seite, die Adresse hat www.menschenswetter.at, also nicht Menschen, sondern menschenswetter.at, wo man sogar ein eigenes Tagebuch führen kann. Man gibt seine eigenen Problemzonen quasi ein und führt darüber Tagebuch, wie man sich fühlt. Und mit diesem Tagebuch kann man dann später sozusagen, wenn man Buch geführt hat, auch Rückschau halten, das reflektieren, eventuell auch sogar mit seinem Arzt.
Sagen wir gerade noch 2 Minuten. Apropos Buch, Magister Rainer Schultheiß ist ja auch Buchautor. Du hast ein Buch geschrieben. Warum geht es in diesem Buch?
Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Das ist, weil ich mich mit Meteorologie beschäftige, denke mir, es gibt viele Bereiche in der Meteorologie, die relativ einfach zu erklären sind, obwohl sie sehr komplex sind. Und ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Und das habe ich schon vor 10 Jahren gemacht. Das macht großen Spaß, immer wieder auch mit den Kindern über diese Themen zu sprechen.
Ist ja auch in mehreren Sprachen übersetzt worden mittlerweile dein Buch?
Auf Chinesisch und Koreanisch,
wenn du willst. Auf Chinesisch und Koreanisch. Lieber Rainer, ich danke dir vielmals, dass du da warst.
Gerne.
Hochinteressant, wir werden das Thema mal Sport setzen. Danke, dass du da warst. Alles Liebe. Servus. Dankeschön, servus.
Und als ob wir es nicht besser wüssten, spielen
Aufgedeckt. Nachrichten und Tipps für Konsumenten. Informationen aus der Arbeitswelt.
Mit Hubert Egger.